Lob und Dank. Jesus heißt uns leuchten. Jeder an dem Plätzchen, wohin Gott uns stellt. Und das kleinste Licht ist heller als die dunkelste Dunkelheit. Und Gott hat uns hingestellt hier in Berlin und wir dürfen leuchten. Das ist das Schöne dabei. Leuchten, unser Licht ausstrahlen. Und von diesem Pult, wenn ich Gottes Wort predige, hören viele, viele Menschen in Deutschland, Schweiz und Österreich die Predigt. Und ich bin eigentlich Gott dankbar, dass man überall das Evangelium predigen darf und jetzt auf unkonventionelle Art und Weise. Und wir machen zurzeit auch Werbung, versuchen, so gut wir können, einfach die Predigten bekannt zu machen. Unser Thema ist, oder die Losung, was wir haben, ist, höre Gottes Wort. Gottes Wort muss gehört werden, Gottes Wort muss verstanden werden, Gottes Wort muss gelebt werden. Und heute spreche ich über Jesus. Ich spreche schon fast den ganzen Monat August über Jesus. Ich bin so voll von Jesus erfüllt. Weißt, ich habe gedacht, ich kenne Jesus. Aber jedes Mal, wenn ich mich über Jesus vorbereite, entdecke ich ihn wieder ganz neu. Da geht mir was Neues auf. Manchmal denke ich, ich habe schon so viel gepredigt. Als ich mein Buch über die vier Evangelien und Apostelgeschichte geschrieben habe, ich habe so viel versucht zu investieren und zu zeigen, wer Jesus ist. Und heute kann ich das Buch wieder neu schreiben. Das ist alles schon überholt. Es ist alles aktuell. Aber ich habe neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse mit Jesus gemacht und so weiter. Und ich will hier einfach weiter erzähle und ich habe noch den Monat August noch und im Monat September werde ich auch noch über Jesus, seine Person, seine Persönlichkeit sprechen. Heute ist mein Thema Jesus, Menschensohn. Jesus war Mensch, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Er ward Fleisch und wohnte unter uns, steht in der Bibel. Und Jesus musste wachsen, Jesus musste lernen und ich werde heute über den Menschen Jesus sprechen. Nächstes Mal werde ich über den Charakter Jesus sprechen, über seine Persönlichkeit. Du wirst erschrecken, wenn du alles über Jesus erfährst. Jesus war nicht so der süße, liebe Heiland. Der konnte eine Peitsche machen und die Händler aus dem Tempel jagen. Der süße, nette Jesus konnte widersprechen. Er sagte, von wegen, dass ich der liebe Heiland bin. Ich bin gekommen, ein Schwert zu bringen. Ich bin gekommen, das Feuer auf Erden zu werfen. Der Herr hat was vor, auch mit uns. Und wenn wir unsere falschen Bilder von Gott und Jesus und dem Heiligen Geist ablegen, so, was hat Jesus ausgemacht, ist mein Thema, meine Gedanken, die ich jetzt bewege und darüber, ja, mit euch teilen möchte. Was war an Jesus anders als an uns, als Menschen jetzt, als Person, als Mann oder Frau? Was war an Jesus das Typische? Denk drüber nach. Soll es mal nachdenken. Kennst du wirklich Jesus? Was machte Jesus zu einem einmaligen, besonders hervorragenden Menschen, dass er die Geschichte verändert hat? Und ich bete, dass alle, die meine Predigten hören, Geschichtemacher werden. Nicht nur, dass sie Geschichten machen, sondern dass sie Geschichte machen. Dass sie die Umgebung prägen. Wir sind da Salz und Licht. Und so haben wir gehört hier, Jesus heißt uns leuchten. Und wir sollen unser Licht strahlen. Wenn wir unser Licht unter dem Scheffel stellen, wie sollen die Leute den Weg zum Heiland finden? Zu Gott und in das Reich Gottes. So, zuerst einmal, Jesus war sehr, 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 sehr menschlich. Hat gegessen, hat geschlafen, hat gepinkelt, hat, ja, was weiß ich, alle menschlichen Bedürfnisse, die hat er an sich gehabt. Du denkst, der ist nur auf dem Wasser geschwebt oder in der Luft geschwebt. Nein, Jesus musste schlafen, er ist müde geworden, ja, hat Hunger gehabt, hat gefastet. Er war sehr menschlich. Und wir lesen nach von dem 12-jährigen Jesus im Tempel, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und Menschen. Er musste lernen. Deshalb war er so schlagfertig. Er war nicht auf den Mund gefallen, der Herr Jesus. Wir haben ein falsches Bild vom Heiland. Der hat alles nur geschluckt. Nein, der hat widersprochen und widerstanden. Jesus hat in kurzer Zeit viel erreicht und sehr viel bewirkt. Überleg einmal, in 3 Jahren... Manche schaffen das in 30 Jahren nicht, oder was weiß ich, in wie vielen Jahren und Jahrzehnten, was der Herr Jesus in 3 Jahren geschafft hat. Im Johannesevangelium heißt es, Kapitel 21, Vers 25, es sind noch viele andere Dinge von Jesus zu sagen. Wenn wir anfangen aufzuschreiben, die Bücher dieser Welt würden das alles nicht schaffen und verstehen und fassen. In wie vielen Kirchen wurden im Namen Jesu gebaut? Wie viele Lieder wurden gesungen? Wie viele Predigten wurden gehalten? Wie viele Menschen wurden auf seinen Namen getauft? Obwohl er wahrscheinlich gar niemand getauft hat. Außer Johannes der Täufer damals. Viele sind im Alter erst berühmt geworden. Ich denke nur an Immanuel Kant. Er schrieb seine größten Werke als 60-Jähriger. Oder, ja, Jesus prägte in 21 Jahren, von seinem 12. Lebensjahr bis zum Jahr 33, als er starb und gekreuzigt wurde, er schrieb die Weltgeschichte. Und wir wissen von vielen Jahren nicht, was er getan hat. 18 Jahre wissen wir überhaupt nicht, was er getan hat. Er war zu Hause bei Mama und Papa, hat gearbeitet, hat mit seinen Geschwistern gespielt, hat mit den Kindern von Nazareth auf der Straße gespielt. Wir haben da eine Legende im Thomas-Evangelium. Er baute Lehmvögel oder ja, er mit seinen Geschwistern baute Lehmvögel. Da kommen Kinder von Nazareth, die wollen es zerstören. Er klatscht in die Hände und die Vögel fliegen lebendig weg. Jesus war Wunderwirker, auch als Teenager. So, sein gutes Leben hat die Weltgeschichte geprägt. Von Jesus haben wir nur eine einzige Jugenderinnerung mit 12 Jahren im Tempel, dass er vergessen wurde. Man hat gar nicht gemerkt. Die Eltern dachten, er geht mit den anderen Buben nach Hause. Aber nein, er ist im Tempel gewesen und als Wunderknabe wurde befragt und hat Antworten gegeben, dass die Professoren, die Schriftgelehrten, die Rabbiner erstaunt waren, wo kommt ihm das alles her? Und dann heißt es noch, und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Dieses Kind hat die Leute dort verblüfft, sie waren verwundert. Er hat nicht nur Fragen gestellt, sondern auch den Gelehrten Antworten gegeben, da waren sie verblüfft und erstaunt. Woher weiß er das alles? Ist ja nur der Sohn eines Zimmermanns, eines Handwerkers. Und Nazareth war nur Kurdorf zu der Zeit. In Lukas Kapitel 2, Vers 46, da heißt es, er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte aufmerksam ihnen zu und stellte ihnen sonderbare Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und dann hören wir nichts mehr. Und dann war er praktisch. Dann hat er seinen Glauben ausgelebt. Dann hat er seinen Glauben verwirklicht. Und Geschwister, da reift man, wenn man seinen Glauben auslebt. Wenn man seinen Glauben verwirklicht. Und das ist, wie man Weltgeschichte prägt. Wenn du in deiner Umgebung dein Licht leuchtest, lass dein kleines, schwaches Licht leuchten, da wo du bist, in aller Schwachheit, und man dient Gott nicht in der Stärke oder was weiß ich, in Power, dass man auf die Power kauft. Nein, man dient dem lieben Gott in aller Schwachheit, in Bescheidenheit. Wie ist Jesus so einflussreich geworden, obwohl er aus ärmlichen Verhältnissen kam? Die Leute waren erstaunt über Jesus, über seinen außergewöhnlichen Scharfsinn, wie treffend er da antwortet. Und ich werde dir etwas verraten. Wenn du das von Jesus lernst, und die Bibel sagt, lernet von mir, sagt er, denn ich, wie ich bin, schau mich an und fang an, so zu tun und so zu handeln wie Jesus. Jesus war, ja, so einfach, so naiv, so einfältig. Er hat mit seinem Herzen gesprochen. Und wie ein Kind. Wie ein Kind. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und das war so treffend, weil er nicht so kompliziert war. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein, er war so einfach, so treffend. Er hat natürliche Dinge genommen vom Wald, von der Wiese, aus dem Wasser, von See Genezareth, was er da alles wusste. Und das hat die Gesetzesleute da so erstaunt, dass ja, er konnte antworten auf die Fragen des Gesetzes und er war ein sehr natürlicher Bursche. Naturbursche war Jesus. Lass mich das sagen. Ich werde nachher noch erklären. Die Leute damals glaubten, nur das Gesetz bestimmt das Leben und nur die Religion und wir müssen den Katechismus auswendig lernen. Dann sind wir brave Leute. Aber Jesus sagt, schau die Lilien im Tale. Schau den Spatz auf dem Dach. Der sorgt nicht. Oder die Lilie, die webt nicht, aber ist schöner angezogen und schöner als Salomo in seiner ganzen Pracht. Jesus, der ungeschulte, einfache Zimmermannssohn, machte die Schriftgelehrten zu Schanden und sie hat sie bloßgestellt. Ja, er brachte sie sogar in Verlegenheit. Woher weiß er das alles? Weil er mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist und mit offenen Augen das Leben betrachtet hat. Der war nicht, hat er nicht keine religiöse rosarote Brille getragen. Er war so natürlich. Und schau, der Vater im Himmel versorgt den Spatzen und er wird dich und mich auch versorgen. So einfach hat er gedacht. Und da sitzt Jesus schon 3 Tage und beantwortet prompt diesen Gelehrten die großen und die kleinen Gebote und ihre ganzen Streitfragen in scharfer Treffsicherheit. Schau ihn an. Jesus hat mit seinem Herzen gesprochen, in Liebe gesprochen. Ja, er hat das Wort Gottes zitiert. Was sagt Gott? Er kannte die Bibel. Seine Bibel hat er gekannt. So viel, was er wusste, er kannte seine Bibel. Deshalb, er konnte auch dem Teufel widerstehen und widersprechen. Es steht geschrieben. Er kannte seine Bibel. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir unsere Bibel kennen. Denn dann können wir dem Teufel entgegentreten und sagen, halt's Maul, es steht geschrieben. Weißt du, der Teufel versucht, unsere Gedanken zu verwirren, durcheinander zu bringen. Es steht so geschrieben und es steht so geschrieben. Und du wirst in der Bibel eine ganze Menge Widersprüche finden. Und du sollst lernen, den Willen Gottes zu erkennen durch die ganzen Dickicht dieser Welt. So was war Jesus besonders. Er war ohne Vorurteile. Er war furchtlos. Er hat von niemand Angst gehabt. Von niemand sich gefürchtet. Er war nicht leichtsinnig. Weißt du, ich vertraue dem Vater, der Vater im Himmel macht das was. Er kannte die Gefahr, er war bewusst sich auf die Gefahr, aber er hat keine Angst gehabt. Er wusste, mein Vater wacht über mich, mein Vater ist bei mir, der Herr ist mein Hirte. Das wusste er ganz genau. Und er weiß, was er erlebt, das erlebt er bewusst. Er sieht es, Gott war mit mir, Gott hat mich hier durchgetragen. Die wollten ihn von Nazareth da von den Abhang hinunterstürzen. Und dann macht er nur einen Schreier und die fliegen weg. Und er geht mitten durch sie hindurch. Jesus kannte die Rücksichtslosigkeit seiner Gegner, ihre Brutalität, ihre Ungerechtigkeit. Was will der? Wir kennen doch seinen Vater. Er kannte ihre Machtgelüsten. Er hat sie durchschaut. Und er nennt sogar den Herodes, muss vorstellen, es geht um Leben und Tod. Er steht vor dem Herodes und er könnte ihn ja vielleicht freisprechen und sich ein gutes Wort beim Pilatus einlegen. Und er sagt, du Fuchs, zu dem Herodes, verstehst du? Er hat keinen Respekt vor diesen menschlichen, irdischen Autoritäten. Er hat nur vor Gott Respekt. Bismarck hat einmal gesagt, wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Schön wäre es, wenn es so noch wäre heute, dass wir nur Gott fürchten. Und dann, wenn du Gott fürchtest, hast du vor nichts mehr Angst in dieser Welt. Tod oder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Jesus war männlich. Er war Mann, aber er war männlich. In der Bibel haben wir ja auch, das Wort gilt auch an die Frauen, an die Gläubigen, an die Gemeinde und sagt, da heißt es, seid männlich und seid stark. Jesus war wirklich männlich. Er ist nicht so weibischer Heiland, wie uns die katholische Kirche manchmal darstellt, auf verschiedene Gemälden. Weichlich, weinerlich, trübselig, traurig, leidend. Jesus war ganz anders. Wenn du diese Predigten hörst, die ich hier halte, du wirst merken, der Herr Jesus ist anders. Total anders. Er war kompromisslos. Ja. Die Pharisäer haben ihn immer wieder getestet. Da schleppen sie eine Ehebrecherin zum Heiland und wollen ihn testen und gucken, was er jetzt sagt. Denn er nimmt die Sünde an, hieß es ja überall. Ist er wirklich so schlecht oder wie verhält er sich zum Judentum, wie verhält er sich zum Gesetz Moses? Und da setzen sie die Frau mittendrin. Eigentlich gehörte der Mann auch dazu zum Ehebruch. Bei Ehebruch gehören zwei Leute dabei. Aber den Mann haben sie nicht erwischt. Den Mann haben sie laufen lassen. Aber das arme Weible, die sitzt da drin, soll gesteinigt werden. Und was wird er sagen? Er ist ja ein Rabbiner. Und er soll als gerecht und heiliger soll er das erste Wort sagen, jetzt die Steinigung gebe ich frei. Aber was hat Jesus gesagt? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jetzt haben wir es. Der Heilige reagiert ganz anders. Er nimmt die Sünde an und er hält das Gesetz ja nicht einmal richtig. Weißt du, bei den Gesetzen, ich will noch ein paar Wahrheiten sagen, Jesus kannte das Gesetz. Bei einem Gesetz ist wie beim Schweizer Käse. Das sind so Löcher, da kannst du hier reinschlupfen und dort schlupfst du wieder raus. Das machen die großen Geschäftsleute heute, da nehmen sie ein paar gute Rechtsanwälte und so schlüpfen sie durch die ganze Käse durch. Und so war ist auch das Gesetz hier. Und Jesus sagt, hör mal, eine Sache ist nicht nur, dass die Frau hier gesteinigt wird, eine Sache nach dem Moses-Gesetz besteht aus zwei oder drei Zeugen. Wer hat es gesehen? Wo ist ein Zeuge hier? Verstehst du, ich habe die Frau zwar erwischt, der Mann ist abgehauen und jetzt wird die arme Seele gesteinigt. Eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Das war die Philosophie und die Lehre Jesu. Er hat das Gesetz Moses bestärkt und so weiter. Aber da war keiner da. Und deshalb, ich sage auch für euch, als wenn ihr glauben wollt und euren Glauben praktizieren wollt, ihr müsst nichts glauben, was nicht aus zwei oder drei Mundzeugen besteht. Auch nichts, was in der Bibel drin steht. Der Apostel Paulus schreibt ein paar Sachen, aber das muss auch jemand anders schreiben als der Apostel Paulus. Das muss vielleicht Jesus gesagt haben, oder David, oder Petrus, oder der Johannes. Also nicht nur, dass er Paulus schreibt, ich will das und das, und das ist mir eingefallen als Rabbiner. Wir sollen keinen Unsinn glauben ohne zwei oder drei Zeugen, auch wenn es biblisch ist. Und hier auch in diesem Fall hier. Die Ehebrecherin sollte nach dem Gesetz gesteinigt werden, aber wo sind die Zeugen? Wer hat es gesehen? Und du solltest auch keine Klage annehmen, steht auch in der Bibel, wenn jemand was erzählt über irgendjemand und jemand schlecht macht, dann sollten mindestens zwei oder drei Zeugen sein. Wer hat es gesehen? Wer hat es gehört? Wer war dabei? Und wenn es nicht wahr ist, wenn keine Zeugen da sind, kann sagen, ich vergesse es. Sokrates hat gesagt, 3 Siebe. Wenn du mir was erzählen willst, lass es durch 3 Siebe gehen. Nützt es dir was? Dann erzähl mir. Nützt es mir was? Dann darfst du erzählen. Nützt es keinem was? Dann halt's Maul. So einfach ist es, verstehst du? Und eine Sache besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Ich glaube nichts, was mir nur einer erzählt. Ich habe gesehen, das und das. Und so, Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann fing er an, im Sand zu schreiben. Hat er gesagt, Lügner. Hat er geschrieben, Dieb. Dann hat er vielleicht was anderes geschrieben. Und jeder, der rüberguckte, was schreibt er da? Seine Sünde wieder gesehen. Sich selbst gefunden. Und Gott hält unser Spiegelbild, unseres Lebens. Und dann hören wir auf, andere Leute anzuklagen. So war Jesus kompromisslos, barmherzig und gütig und doch gesetzestreu. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber die Frommen natürlich, was machen diese großen Helden da, diese Pharisäer, die schleichen sich weg. Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht gewesen. Ich habe es nicht gesehen. Wie war Jesus als Mensch? Er war schlagfertig, nicht auf den Mund gefallen. Halte ich fest, ich werde einige heilige Kühe schlachten über Jesus. Du denkst, der hat alles geschluckt. Und da lesen wir in der Bibel, für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Krankheiten. Da denkst du, er war ein Krüppel, war krank. Nein, er hat das alles mitgetragen, miterlebt und mit angesehen. Jesus war nicht krank. Ich werde am Freitag darüber sprechen, dass Jesus kerngesunder Mann war. Sonst hätte er das alles nicht überlebt bis zur Kreuzigung. Er war nicht krank und gebrechlich. Ja, Jesus hält sich an das Gesetz, was das Gesetz verlangt, 2 oder 3 Zeugen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Und das sollte deine Faustregel sein. Auch ich glaube nur das, was ich gesehen habe, der andere gesehen hat und noch vielleicht der Dritte gesehen oder gehört hat. Und dann sagt Jesus zu der Frau, Frau, wo sind deine Ankläger? Und wie reagiert Jesus? Die haben dich nicht verdammt und dich gesteinigt und dich hingerichtet. Ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, was da passiert? Da wird das Gesetz Moses gegen das Gesetz Moses ausgespielt. Der Ehebrecher sollte gesteinigt werden oder Ehebrecherin und so weiter. Aber hier, ohne Zeugen sollte es gar nicht vernommen werden, gar nicht angehört werden, gar keinen Prozess geben. Jesus wird geprüft, ob er ein guter Jude ist. Eine andere Geschichte, du siehst, also Jesus wurde menschlich so angegriffen und du wirst auch manchmal geistlich angegriffen und angegangen. Bist du ein richtiger Christ? Glaubst du wirklich an Gott? Und so wurde Jesus geprüft. Da waren einige Schlaumeier dabei und die haben gesagt, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Was denkt ihr? Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und da stehen Soldaten. Römische Soldaten. Hätte gesagt, nein, da gäbe es einen Aufstand, hätte es Aufstand gegeben. Und was sagt er? Dann sagt er, wer hat hier eine Münze von euch? Jesus hat kein Geld in der Tasche gehabt. Denn es war verpönt bei einem Rabbiner, bei einem Juden, war es nicht gut, also so in den Tagen Jesus, dass man eine Münze in der Tasche trägt, wo das Bild des Kaisers ist. Das ist der Götzendienst, du sollst hier kein Bildnis machen. So, und wessen Bild trägt die Münze? Des Kaisers. Dann sagt er ganz einfach, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und das war einer der Anklagepunkte nachher bei der Anklage. Einer dieser Pharisäer oder der Juden haben das mitgehört. Dann haben sie gesagt, wir haben es gehört. Der hat gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Aber was hat Jesus hier wirklich gesagt? Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Was gehört dem Kaiser im gelobten Land? Das ist das Land Gottes. His Land. Hat Cliff Richard gesungen. Ein wunderbares Lied. Sein Land. Palästina. Israel ist sein Land. Was hat er gebracht? Was gehört dem Kaiser im gelobten Land? Gar nichts. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Gib dem Kaiser einen Tritt und jag ihn davon. Das hat er gesagt. Aber die haben nur nicht verstanden. Er hat immer durch die Blume oft gesprochen. In Gleichnissen. Jesus war sehr raffiniert. Hören wir zu. Ja, und als die Anführer kamen und sagen, guck mal, in welcher Autorität wirkst du da? Wer hat dir Vollmacht gegeben, dass du so ja, autoritär bist, dass du sagst, so spricht der Herr? Wo hast du deine Vollmacht? Und weißt du, was Jesus sagt? Ich werde es euch sagen. Aber ihr müsst mir zuerst auch was sagen. Ich stelle euch eine Frage. Mit einer Gegenfrage oder Fangfrage. War die Taufe vom Johannes von Gott oder von Menschen? Und jetzt überleg aber, du kannst alle diese Geschichte im Evangelium nachlesen. Und da diskutieren sie, sagen wir, die Taufe war von Gott, dann wird uns sagen, warum tut das nicht? Und werden wir sagen, ist es von Menschen, da wird das Volk uns steinigen, denn die Leute glaubten wirklich, die Taufe des Johannes war von Gott. Und dann sagt er, na, was habt ihr ausgelotet? Was ist das Ergebnis? Und die sagten, wir wissen es nicht. Das sind die Pharisäer. Weißt du, so kann man sich auch aus einer Sache rausreden. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. So und deshalb sagt er, ich gebe euch auch keine Antwort. Du musst also als Kind Gottes immer bereit sein, Rede und Antwort zu stehen und nicht auf den Mund gefallen zu sein. Hör mal, was ich dir sage. Nicht nur die Stille im Lande. Ja, Gott braucht auch Menschen, die ihr Licht leuchten lassen, die ihr Licht bekennen und sagen, so spricht der Herr. Lerne, mutig zu werden. Jesus war ein mutiger Mann, ein mutiger Mensch. Er gibt den Leuten immer die Antwort, die sie verdienen und die sie hören sollten. Entweder oder, entweder ist das so oder ist es nicht so. Den Sadduzäern hatte Jesus geantwortet mit ihrer eigenen Theologie. Weißt du, du musst auch, bevor du mit irgendjemandem diskutierst, lerne von Jesus. Du musst seine Religion kennen, lernen, seine Weltanschauung kennen und du musst deinen Standpunkt haben und dann kannst du deinen Standpunkt vertreten und solange du das nicht weißt, dann sei still. Lass dich in keine Diskussion ein, du wirst es nicht schaffen. In aller Liebe. Aber Jesus diskutiert hier mit diesen Sadduzäern und ja, da bringen sie eine Geschichte, da ist ein Mann gestorben, dann nach dem jüdischen Gesetz musste er dann die Schwägerin heiratet und dann wieder, die ist gestorben und so weiter. 7-mal war der Mann verheiratet und dann fragt Jesus, oder dann fragen die Sadduzäer, wem wird die Frau jetzt gehören? Überleg einmal, 7-mal verheiratet und wem gehört jetzt die Frau? Und dann sagt Jesus, du im Himmel gibt es keinen Mann oder Frau. Wir werden da ja neutral sein, so wie Gott. Gott ist auch nicht Mann und Frau. Gott ist beides in einem, ein Zwitter. Ja, er versteht beides. Und so dieser Sadduzäer, diese Priesterkaste, die sich nur an Moses halten, und dann erklärte die Auferstehung. Am Tag der Auferstehung, ja, da werden wir alle gleich sein. Jesus dachte und antwortete ganz logisch. Und so viele Christen reden und schwätzen und plappern unlogisch. Viele Antworten, was die Christen manchmal so geben, sind so unlogisch, so unverständlich. Hör, was der Meister den Pharisäern sagt. In Lukas Kapitel 20, Vers 39. Und man wagte nicht mehr, ihn was zu fragen. Weißt du, du musst dir die Frage, Tanten, Frage, Onkel immer vom Leib halten. Frag sie, ist das wirklich so? Hat der Herr es gesagt? Die Feinde Jesu kamen immer mit Fangfragen. Sollte Gott gesagt haben? Das ist diese teuflische Frage. Sollte Gott gesagt haben? Und wenn du nicht weißt, dass Gott es gesagt hat, dann erzähl es nicht. Oder sonst erzählst du Blödsinn. Ich denke nur an die Eva. Die Eva hat nicht erst Informationen aus erster Hand gehabt. Sie hat die Information von Adam gehabt. Wir dürfen von allen Bäumen essen, aber nicht von 2 Bäumen im Paradies. Die 2 Bäume sind uns tabu. Ja, und weil sie keine Information aus erster Hand hatte, ja, das kann sein, und deshalb wurde sie auch verführt. Wenn du eine Information Gottes aus erster Hand hast, eine Offenbarung, Gottes persönliche Offenbarung aus deiner Hand hast, dann wirst du nicht verführt. Kannst gar nicht verführt werden. Dann weißt du, Gott hat mir gesagt. Aber sonst sagst du, ja, der Pastor Matthäus hat gesagt. Oder der Philosoph sowieso. Wir müssen also die Information Gottes für unser persönliches Leben, egal über was, ob es das Abendmahl ist, ob es die Taufe ist, ob es der Zehnte ist, egal was, aus erster Hand haben. Gott hat es mir gesagt. Und wenn Gott mir es nicht gesagt hat, lass die Finger weg. Und wir haben in Lukas 11, Vers 16 eine andere Probe. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen. Doch er wusste, was sie dachten. Der Heiland hat Menschenkenntnis. Das ist ein Psychologe. Und dann erzählte er ihnen ein Gleichnis, bevor er ihnen ihre Frage beantwortet. Und er sagte, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird veröden. Oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird zugrunde gehen. Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, durcheinander ist, verwirrt ist, wie kann sein Reich von Bestand sein? Ihr sagt doch zu mir, dass ich einen Dämon habe. Ich treibe die Teufel durch den Obersten, der Teufel durch den Beelzebub aus. Dann sagt er, wenn die unein sind, egal in welcher Struktur, in welcher Formation, dann ist das Reich Gottes uneins, hat das Reich Satans uneins und dann wird das Reich untergehen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus hat die Dämonen nicht durch Schütteln und Rütteln ausgetrieben, sondern gesagt, hör auf, halt's Maul, sei still. Hier hast du nichts zu sagen. Setz dich hin. Weißt du, wir müssen den Leuten oft kommandieren, befehlen, die Geister gehorchen, befehlen. Und wenn wir den Geistern, den unreinen Geistern, Menschen, die verwirrt sind, wenn wir ihnen nicht klar sagen, dann nehmen sie die Freiheit raus und stellen alles auf den Kopf. Wir müssen also Autorität ergreifen. Jesus hatte Autorität. War ein Mann mit Autorität. Er trieb nur durch seinen Finger auf. Er hat gesagt, pst, ruhig. Und schon war Ruhe. Du weißt, siehst du, und es war damals in der Antike. So, Jesus fängt die Leute mit einer Gegenfrage, mit logischen Argumenten, also sehr logisch gedacht, sehr menschlich. Ungläubige Menschen musst du mit logischen Argumenten begegnen und mit logischen Argumenten ja, antworten. So viele Christen, ja, der Herr hat es mir offenbart oder das habe ich geträumt. Und die Träume kannst du nicht nachprüfen, da sind die Menschen aalglatt. Eine Vision kannst du nicht nachprüfen. Aber hier, Jesus spricht so, dass man nachprüfen kann. Er begegnet den Leuten so ganz auf natürlicher Ebene. Schau die Lilie an. Schau den Spatz an. Lerne von Jesus. Er antwortet mit einer Frage, wo es keine Antwort mehr gibt. Mit einer Frage, wo du sagen musst, entweder oder. Ja, du hast recht, Herr. Zum Beispiel eine andere Frage. Ich spreche über die Menschlichkeit Jesu, nicht über seine Göttlichkeit. Das werde ich am Freitag tun. Über die Menschlichkeit Jesu. Jesus fragt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Was darf ich am Sabbat tun? Das ist der heilige Feiertag bei den Juden. Da darfst du nicht einmal Licht anzünden. Da darfst du nichts kochen. Da musst du es schon am Freitag vorkochen, damit du, wenn du was essen willst am Sabbat und so weiter. Also darfst nichts tun. Und da heißt es, ja, darf man Gutes tun oder Böses tun? Leben retten, auch selbst wenn jemand umkommt dabei. Was soll ich tun? Und für Jesus geht das Leben vor. Jesus interessiert sich nicht für den Sabbat. Jesus interessiert sich nicht für die Kirche. Jesus interessiert sich nicht für die Steine, fürs Haus oder was weiß ich, für Geld. Ihm sind die Menschen wichtig. Wenn ein Tier, ein Lebewesen in die Grube fällt, ja, du wirst es retten. Dann ist es dein Tier, dein Ochse oder dein Esel. Und da heißt es in Markus 3, Vers 4, aber sie schwiegen. Jesus hat also die Antwort denen herausgefordert. Ist es gut oder ist es schlecht? Darf man am Sabbat nicht nur nichts tun? Doch. Und es ging um die Frage der Vollmacht. Und dann mit der Gegenfrage über die Taufe hier. Wir wissen es ja. Ist die Taufe von Gott oder von Menschen? Jesus antwortet den Leuten, dass sie still sein mussten. Und wir müssen auch als Christen, jetzt hör mir bitte gut zu, ich bin Pastor und ich darf dir sagen, wir müssen lernen, ungläubigen Menschen, Spöttern oder Kritikern das Maul zu stopfen, indem wir ganz klipp und klar sagen, so nicht. Das ist ganz anders. Jesus antwortete. Und dann werden die Leute sagen, wir wissen es nicht. Ja, Jesus war nicht dumm. Er hat uns erlöst, damit wir auch nicht dumm sind. Und er hat uns erlöst von der Torheit. Gott ist gnädig. So viele Menschen denken, Gott ist gnädig. Wir müssen alles durchgehen lassen, alles schleifen lassen. Ja, Jesus hat ganz genau gewusst, wem er vergeben soll oder nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn einer weiß, was er tut, das ist Sünde. Wenn du einfach reintappst, wenn du Fehler machst, egal was es ist. Dieser Fehler ist vergeben. Aber wenn du bewusst etwas das tust, und beim David wurde eine Sünde nicht vergeben, da konnte er plärren, so viel er wollte. Und das war dieser Mord an Uriah. Der hat sich so vorgenommen, er hat den Ehebruch begangen mit Bathsheba, aber okay, das hätte Gott vergeben ihm. Aber der Mord an Uriah, dass er sich geplant hat und dann Joab einen Brief schreibt, Joab, mein Neffe, setzt den Uriah an der ersten Front, wo es am schärfsten ist, und dann zieh dich schnell zurück, dass er den Uriah trifft. Und der Uriah war ein Edler, war ein Hethiter, war ein Ausländer noch dazu, und der war ein edler Mensch. Der kam nach Hause, oder der wurde zuerst mal nach Hause geholt, damit ja, er bei seiner Frau schläft, damit das Kind, das jetzt gezeugt worden ist, damit es nicht irgendwie rauskommt, irgendwie groß, keinen Staatsskandal gibt. Aber der Uriah sitzt an seinem Haus und der geht nicht rein zu seiner Frau. So edel war dieser Heide im Vergleich zu dem frommen David. Und er hat das alles geplant. Wegen der Schuld von Uriah konnte er den Tempel nicht bauen, weil an seinen Händen Blut klebte. Nur nebenbei. Jesus betet, Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist so wichtig. Wir bekommen Vergebung aus Gnaden. Pauschal, grundsätzlich. Aber dann, wenn du die Vergebung der Sünden hast, musst du klug sein, clever sein, cool sein. Hörst du? Dann brauchst du Salbung, um richtig zu handeln. Und dann brauchst du die Salbung, die dich lehrt. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern immer wieder als die klugen Menschen. Die Nachfolger Jesu, die haben Vergebung der Sünden, ganz klar, sie kommen aus der Welt, aus der Nacht und der Finsternis, sind errettet. Aber jetzt müssen sie klug sein. Und ihr Haus auf dem Fels bauen. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Oder denk an die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Oder den klugen Jungfrauen. Und Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Hier gibt es keine billige Gnade mehr. Jetzt sind wir verantwortlich, nachdem wir die Gnade empfangen haben, jetzt, dass die Gnade ausgelebt wird, dass wenn wir Sündenvergebung empfangen haben, dass wir diese Freiheit des Geistes und des Glaubens erleben. Hier muss der Gläubige auf die Zeichen der Zeit achten. Er muss zuerst mal die Zeichen kennen. Was ist das alles? Er muss sich zuerst informieren. Was ist es? Was kommt auf uns zu? Und auf uns kommt sehr viel zu. Ich habe gerade diese Tage eine Pressemeldung bekommen, die Chinesen versuchen, alles Religiöse in China zu vernichten und auszulöschen. Alle Statuen, alle Symbole, alles, was irgendwie christlich ist. Sogar beim Robinson Crusoe, das Buch, da wird alles Chinesisch gestiehlt, dass überall, wo Bibel vorkommt und so weiter, in diesem Buch Bibel vorkommt, das wird alles rausgestrichen, rausgelöscht. Das ist nicht China. Die Chinesen und die Botschaft, die ich da hatte oder die mir groß geworden ist, die Chinesen sind schon bei uns mittendrin. Wir haben alles made in China und wir sind so von China durchdrungen und die Seidenstraße, die ist bis Dortmund schon und Düsseldorf und bis nach Portugal. Die Chinesen sind da und die waren Kommunisten und sind immer noch Kommunisten. Die haben ihre Meinung noch nicht geändert, sind Atheisten, Gottlose. Und das wird alles Religiöse bei denen schon abgeschafft, alles Religiöse. Und wir dürfen für die Christen in China beten, die haben keinen leichten Stand. In China, hör mir gut zu, die Open Door Bewegung, also eine Mission, die im Ausland arbeitet oder gerade in verbotenen Ländern arbeitet, wo also schwierig das Evangelium ist zu verkündigen, die haben berichtet, in China bekehren sich in einem Jahr 80 Millionen Menschen im Untergrund. Die Gemeinde Jesu wächst in der Größe von der Bundesrepublik. Jedes Jahr. Die haben ja 1,3 Milliarden oder 1,4 Milliarden Menschen. Das Reich Gottes wächst. Aber du siehst, der Teufel wütet auch. Und der Teufel zieht alle Register. In den Tagen Jesu und auch heutzutage. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Ich kenne die Zeichen der Zeit. Wenn man ein Haus baut, hat Jesus gesagt, du sollst die Kosten überschlagen. Christen sollen nicht leichtgläubig sein. Der Herr hilft, der Herr steht mir bei. Und dann stehen sie von Offenbarungseid. Ja, und so weiter. Er sagt auch, ein Feldherr, er muss, wenn er in den Krieg zieht, er soll die Kosten überschlagen und soll sich überschlagen. Kann er dem Mann begegnen, diesem anderen General oder nicht? Wenn er das nicht kann, soll er Frieden schließen? Wir sollen klug sein. Und zwar Jesus, seid clever. Wir haben in der Friedrichstraße einen Gottesdienst gehabt und der Herr hat uns ein prophetisches Wort gegeben: Wenn der Teufel schläft, lass den Teufel schlafen. Weck ihn nicht. Aber es gibt dumme Christen, die versuchen da Familienaufstellung zu machen. Gab es in deiner Familie Freimaurer? Gab es in deiner Familie das? Gab es in deiner Familie das? Und dann versuchen sie den Teufel zu wecken und dann hast du Probleme. Lass den Teufel in Ruhe, wenn er dir nichts tut. Und wir sollen uns nicht mit dem Teufel anlegen. Das schaffst du nicht. Es sei denn, Gott hat dir Autorität und Vollmacht gegeben. Ich werde nie vergessen, wir haben in Heilbronn eine Taufe gehabt, am Fluss irgendwo. Und dann steht ein junger Bursche, der frisch im Glauben war, frisch im Glauben als neubekehrte Menschen, die leben sehr gefährlich. Die glauben jeden Spuk und sie glauben alles, was sie so hören und was sie sehen, was jemand erzählt und verzapft. Dann krempelt er seine Ärmel hoch. Ich nehme dem Teufel auf. Er sagt, Junge, hör doch auf. Der Teufel ist ein Engel, ein gefallener Engel, ein Erzengel. Und weißt du, was passiert ist? Nach 3-4 Wochen ist er in der Psychiatrie gelandet. Und ich wundere mich manchmal nicht, warum manche Leute in der Psychiatrie landen, weil sie glauben, sie könnten mit dem Teufel aufnehmen. Jesus nimmt mit dem Teufel auf. Und wenn der Teufel bei dir an der Tür anklopft, schickt dann Jesus an die Tür und sagt, Jesus, guck mal, der klopft schon wieder an. Der will wieder was von mir. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. So steht es in meiner Bibel. Mein Vater hat immer so, er war Bauer, Gott möge ihn segnen. Er war Bauer und er hat gesagt, wenn man in der Scheiße rührt, stinkt die Scheiße. Das war ein guter Spruch. Ja, fang an zu rühren. Wenn du es nicht rührst, dann stinkt es auch nicht. Aber so, du siehst, viele Leute bringen sich selbst auf durch ihre Dummheit in Gefahr. Lass es Ding ruhen. Du musst lernen, auch anders zu tun. David hat den Herrn gefragt, Herr, was soll ich tun mit den Philister, die kommen? Und dann sagt der Herr, umgehe deine Philister. Umgehe, mach einen Bogen über sie. Und geh deine Straße wieder weiter. Oder zu den Weisen aus dem fernen Osten, geht nicht zum Herodes zurück. Umgehe die Philister, umgehe den Herodes, umgehe den Teufel. Auch das gehört zur christlichen Verkündigung. Nicht nur widersteht dem Teufel fest im Glauben. Du kannst dem Teufel erst fest im Glauben widerstehen, wenn du dich unter Gott untergeordnet hast. Unterordnet euch Gott und dann könnt ihr erst widerstehen. So, Jesus hat ganz klar und deutlich geantwortet. So wie, eigentlich wie die Kinder, wie die Narren. Kennst du noch die Geschichte oder das Märchen vom Kaiser und seine Kleider? Wir kennen diese Geschichte, verstehst du? Und nur ein Kind sagt, der ist ja splitternackt. Und der hat geglaubt, er hat die besten und schönsten Kleider der Welt. Es ist ein Betrug drauf aufgesessen. Aber Kinder, die sind normal. Narren und Kinder sagen immer die Wahrheit. Ich werde nie vergessen, ich bin in der Psychiatrie in Weinsberg, mache einen Besuch, besuche jemand von meiner Gemeinde. Und dann komme ich angefahren, dann steht jemand am Parkplatz und sagt, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich gucke auf die Uhr und sage ihm, wie spät es ist. Dann mache ich meinen Besuch oder bin ich in der Rezeption, dann stehe ich dort, steht er wieder da. Könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ich komme raus, fragt mich wieder, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sagte mein Herr, es wird immer später. Verstehst du? Naive Beobachtung, aber eine wahre Beobachtung. Da kannst du dagegen nicht sagen, ich habe aus dieser Begegnung eine Predigt draus gemacht. Manche merken, dass es immer später wird und andere haben die Uhr oder einen Haufen Uhren vor sich und die merken nicht, wie spät es ist. Leben dahin und blind in ihren Tag hinein. Jesus hat einleuchtende Antworten den Leuten gegeben. Zum Beispiel, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, Lukas 5, Vers 31, sondern die Kranken. Das ist doch klar. Ist doch klar. Kristallklar. Aber vielen ist das nicht klar. Da wird zuerst einmal Krankheit eingepredigt, du hast das und das und das und das und dann werden diese Krankheiten geheilt. Auf komische Art und Weise. Die meisten Leute merken das gar nicht. Da wird einem was einsuggeriert. Aber Jesus sagt nur, die Kranken brauchen den Arzt. Oder Lukas 14, Vers 5. Ich habe euch schon vorhin gesagt, soll man am Sabbat heilen oder nicht? Sie schwiegen. Und ja, sie schwiegen. Und dann steht Jesus auf, gibt dem Lahmen, stellt den Lahmen zuerst mal in der Mitte von der Versammlung, in der Synagoge. Und dann fragt er, was denkt er, soll man den Mann jetzt heilen oder nicht? Und dann gibt er ihm die Hand und sagt, auf Wiedersehen, geh, sei geheilt. So ist die Geschichte. Und zu den anderen sagte, wer von euch hat einen Sohn oder einen Ochsen, der in den Brunnen fällt und wird ihn nicht sofort rausziehen, auch wenn es Sabbat ist? Und darauf konnten sie ihm nichts sagen. Sie waren sprachlos. Man muss die Scheinheiligen sprachlos machen. Den Teufel ganz besonders. Jesus hat den Teufel immer sprachlos gemacht. Der Teufel hat ihm eine Bibelstelle zitiert und hat gleich als nächstes gesagt, es steht geschrieben. Wieder kommt er mit der Bibelstelle. Der Teufel kommt nicht mit Kapital von Karl Marx oder was weiß ich, mit irgendwelchen Katalogen oder irgendwelchen Angeboten. Er kommt mit der Bibel. Der Teufel ist ein Spezialist der Theologie. Ja? Und dem musst du mit der Bibel begegnen. Ja, er ist der Oberschriftgelehrte, der Teufel. Er steht geschrieben. Und wer seine Bibel nicht kennt, der wird mit dem Teufel nicht fertig. Deshalb, ich kann nur empfehlen, lies deine Bibel. Verschlinge sie. Versuch jedes Jahr mal einmal die Bibel durchzulesen, das nicht so viel verlangt. Und je mehr du deine Bibel kennst, desto mehr Glauben hast. Georg Müller, ein Vater des Glaubens, der Waisenvater von Bristol, der hat jedes Jahr wenigstens einmal die Bibel durchgelesen. Und er sagt, da ist mein Glaube gewachsen, da ist mein Glaube stark geworden. Durch Bibel lesen. Wer seine Bibel nicht kennt, mit dem spielt der Teufel Fußball. Da kommt irgendein frommer Bruder und erzählt da irgendetwas, ein prophetisches Wort. Nichts dagegen, prophetische Worte. Ja, die meisten Leute gehen nur nach Gefühl, nur nach Menschenverstand, aber du musst dem Teufel und deinen Gefühlen und deinen Träumen, deinen Visionen mit der Bibel begegnen. Sagt es auch die Bibel? Und eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. So viele Menschen, sie leben von religiösen Tüfteleien, Spinnereien, Fantasiegebilden, kranken Gehirn und Schwärmereien. Oh, der Herr ist hier, der Herr ist hier. Und da siehst du keinen Herrn. Nicht einmal Dampf. Verstehst du gar nichts? Jesus ist nicht überrascht auf die Fragen dieser schriftgelehrten Pharisäer und so weiter. Und er braucht auch keine lange Überlegung. Was sage ich denen? Wenn du die Geistesleitung hast, dann wirst du vom Heiligen Geist geleitet. Ich werde nie vergessen, als junger Bursche, ich bin Kriegsdienstverweigerer, Pazifist bis heute, habe meine Meinung nicht geändert. Und wir haben Kriegsdienst verweigert. Und da mussten wir damals, damit man anerkannt wird, so weiter, in so Verhör kommen. Und da wurde ich bestellt. Vor mir saß ein Jehovas Zeuge. Da kam schweißgebadet raus. Er sagte, da kommt keiner durch. Und ich habe nicht gewusst, komme ich durch überhaupt? Ich bin erst ein paar Wochen gläubig, ein paar Monate, vielleicht drei, vier Monate, dass ich gläubig gewesen war. Ich habe meine Bibel noch gar nicht so richtig erkannt. Ich wusste nur eins, in der Bibel steht irgendwo, du sollst nicht töten. Und das habe ich mir so eingeprägt, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Und dann sitze ich in diesem Verhör, da sitzen sechs, sieben Leute, die fragen mich, armen Sünder und so weiter, das und das. Und dann stellen sie mir eine blöde Frage, die werde ich bis heute nicht vergessen. Sie wissen ja, oder du weißt bestimmt, ich habe es nicht gewusst. Aber da hieß es nur, der Petrus hat dem einen das Ohr abgeschlagen. Irgendwo habe ich die Geschichte gehört, aber ich habe die Geschichte nicht gekannt. Und der hat doch eine Waffe dabei getragen. Dann kam es ganz spontan. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ja, damals gab es wilde Tiere. Man musste was zur Verteidigung haben für die wilden Tiere. Das wurde akzeptiert. Und noch ein paar andere Fragen. Aber da antwortest du spontan. Und Jesus sagt, wenn ihr verhört werdet, wenn ihr euch rechtfertigen müsst, was weiß ich, von welchem Kadi, dann macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist wird euch das richtige Wort im richtigen Moment geben. Und so war's. Ich war so verblüfft, dass sie nachher gesagt haben, woher haben sie das gewusst? Habe ich gesagt, ja, einfach das nur so gesagt. Und das war auch bei Jesus. Weißt du, er lebte mit dem Leben, er antwortete mit seinem Herzen, er antwortete nicht mit dem Kopf, er hat mit seinem inneren Geist geantwortet und es war so spontan. Er hat nicht mit dem Kopf gedacht. Und das ist das Geheimnis des Lebens Jesu. Die Menschen denken viel zu viel mit dem Kopf, sie berechnen, sie wollen das alles so richtig verstehen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wirst du vieles nicht verstehen. Euer Vater hat's geplant, versteht? Fertig, Gott hat alles unter Kontrolle. Und er wusste, mein Vater im Himmel hat alles in seiner Hand. Jesus will Gott gefallen, ihn interessieren nicht die ganzen Ränke und die frommen Künste dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesu Klugheit ist ohne List und ohne Hintergedanken gewesen. Weißt du, wir berechnen alles, wir planen alles. Wenn ich das tue, was bringt es mir, was nützt es mir? Ja, und wem nützt es da? Wem nützt das was? Weißt du, wem nützen die ganzen lebensverlängernden Maßnahmen? Dem Kranken nicht, der muss sich quälen. Ich habe das bei meiner Frau gesehen. Zwar, verstehst du, wir haben abgemacht, wir machen keine lebensverlängernden Maßnahmen, ich will das auch nicht. Und nur das Nötigste, dass man noch ein bisschen atmen kann, selbst das ist zu viel. Verstehst du, wenn man weiß, wenn man spürt, das Leben ist zu Ende, dann ist das Leben zu Ende. Da brauche ich keine lebensverlängernden Maßnahmen. Aber weißt du, wem nützt das? Dem Krankenhaus. Verstehst du, den Ärzten, die verdienen. Je länger die dich am Leben erhalten können, desto mehr verdienen sie. Und letztendlich, wenn du die Patienten fragst, willst du das haben? Möchtest du? Die Heide hat mir gesagt, weißt du, ich möchte heimgehen. Es war interessant, haben wir miteinander mal unser Zuhause unterhalten. Was ist der Sinn deines Lebens gewesen? Ich muss vorstellen, meine Frau ist schwer krank, Pflegefall, wie auch immer. Und wir reden miteinander. Dann setzen sie sich gerade hin, das hat sie immer gemacht, wenn sie mit mir was reden wollte, setzt sie sich gerade hin und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt, das ist genug. 4 Kinder? Nicht, ich habe Theologie studiert, ich habe gepredigt, ich habe das gemacht. Ich habe dir 4 Kinder geschenkt, das ist genug. Und das war der Sinn ihres Lebens. Ich habe 4 Kinder geschenkt und alles andere war Qual. Wir sollen aufhören zu leben für das Leben. Wir sollen auch bereit sein, das Leben loszulassen. Wem nützt das? Das ganze Klimascheiß, Entschuldigung. Wem nützt das, die ganzen Debatten vom Klima? Den Kapitalisten. Denn der Industrie. Jesus hat sich getraut, die Meinung zu sagen. Wem nützt das alles? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Ich habe in Weinsberg bei Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Das ist schon viele Jahre her, ich bin schon 30 Jahre hier in Berlin. Und du besuchst die Schwester und sie sagt, warum lassen die mich nicht sterben? Die hat noch Bewusstsein gehabt, die wollte heimgehen, war über 80 Jahre alt. Und es ist kein Problem, wenn jemand, die war tiefgläubig, sie hat in Heiland gekannt, sie hat in der Gemeinde als junge Frau die Orgel gespielt. Warum lassen sie mich nicht heimgehen? Und das Herz wird gestärkt und so weiter. Und sie hat sich nur gequält. Sich nur gequält. Und das Leben ist nicht zum Qual da, ihr Lieben. Wem nützt das? Der Krankenkasse, der Apotheke. Oder wem auch immer. Nichts gegen Ärzte. Wenn es normal was ist. Aber weißt du, du solltest auch wissen, wenn mein Leben zu Ende ist, ist es zu Ende. Und ich habe auch mir auch in meinem Testament festgemacht, ich will keine lebensverlängernde Maßnahmen haben, sondern wenn mein Leben zu Ende ist, ist es zu Ende, dann will ich sterben. Ich weiß, wo ich hingehe. Und sterben ist für mich der Beginn eines neuen Lebens. Dann hört dieser ganze Quatsch hier auf. Was sagt der Jesus? Was sagt der Jesus? Ja, was er sagte, das konnte er auch mit dem Leben unterschreiben und sterben dafür. Und wenn du etwas sagst und behauptest und vertrittst und nicht mit deinem Blut, mit deinem Leben unterschreiben kannst, vergiss es, du bist nicht wert oder die Sache ist nicht wert, dass man dafür lebt. Wem nützt es? Wem nützen die ganzen lebensverändernden Maßnahmen, was heute alles so gepredigt wird und gelehrt wird? Wem nützt das alles? Frag dich nur, sei ganz ehrlich zu dir selber. Jesus war bereit für das, was er sagt, was er glaubt, was er ist, seine Sendung, seine Mission, seine Vision auch. Er war bereit zu sterben. Dazu bin ich geboren, sagt er. Jesus war kein Feigling. Heute wimmelt es nur in der Welt von Feiglingen. Sie wollen nicht negativ auffallen. Sie wollen nur ein bisschen Liebe. Die letzte Liebe, den letzten Funken Liebe wollen sie nicht verlieren. Überall lieb Kind sein. Haben Angst für ihre Sicherheit. Was passiert, wenn das alles nicht mehr da ist? Sind alles nur Weicheier. Und Jesus sagt, die Bibel sagt, die Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Die führen kein Überwinderleben. Hab Angst. Geschwister, lass uns zurückgehen in unser Schneckenhaus. Viele verstummen lieber, verstecken sich vor der Wahrheit, obwohl sie ganz genau wissen, das ist die Wahrheit, das ist alles Lüge, nur was die da erzählen. Das ist alles nur Schwindel. Aber nein. Und wenn du die Wahrheit sagst, sogar die Brüder und Schwestern in der Gemeinde verlassen dich. Ich weiß, wovon ich spreche. Du musst nur die Wahrheit sagen. Dann hast du die Freunde gesehen. Da trauen sie sich nicht einmal mit dir, sich auf der Straße sehen zu lassen. Matthäus Kapitel 22, Vers 46. Niemand konnte ihm darauf etwas erwidern. Und von diesem Tag an wagte keiner mehr, eine Frage ihm zu stellen. Wagte keiner. So kannst du die Leute abschütteln, wenn du konsequent, radikal bist. Und Jesus war radikal. Und Jesus hat gesagt, so ist es. Er sagte, was er dachte, was er fühlte, was er wusste, das ist von Gott und für Gott. Er war kein Phantast. Und er hatte seine liebe Ruhe. Und manchmal sagst du und klagst, ich habe keine Ruhe, die, was weiß ich, die rufen mich morgen schon um 6 Uhr an, in aller Herrgottsfrüh, und zerstören mich den ganzen Vormittag. Ja, sag denen die Wahrheit, was los ist, und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Sag, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Jesus war für die fromme Zunft, für ihn war die fromme Zunft egal. Er war nicht auf sie angewiesen. Und ich sage dir ganz ehrlich, glaube an Gott und dann bist du auf niemand angewiesen. Gott wird dich durchtragen, Gott wird dich versorgen, Gott wird dich führen. Jesus lebte von der Gnade Gottes, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Er brauchte den Segen nicht von den Juden und Pharisäern damals. Was hat Jesus ausgezeichnet, was hat ihn so besonders gemacht? Er hatte keine Menschenfurcht. Er fürchtete Gott und sonst niemand auf der Welt. Auch nicht den Judas. Er hat doch gesagt, beschleunigt Judas, was du machst, mach's schneller. Dann ist die Sache erledigt. Ja, du weißt ja. Er hat gleich gesagt, geh. Judas hat sich vorgenommen, in seinem Herzen den Herrn zu verraten. So Jesus fürchtete sich niemand. Die Rabbiner zitierten die Auslegung alter großer jüdischer Lehrer. Rabbi sowieso, Rabbi sowieso, Rabbi sowieso. Und Jesus lehnte die ganzen Rabbiner ab. Ihn interessierten es gar nicht, was die alten Rabbiner gesagt haben. Er sagte, den Alten ist gesagt, das und das. Aber ich sage euch, Jesus hat extra, als er bei einem Pharisäer mal eingeladen war zum Essen, hat er sich nicht einmal die Hände gewaschen. Das Händewaschen war bei den Juden damals so ein Kult, ein religiöser Kult. Die reine Speise und was weiß ich. Jesus hat die Hände nicht gewaschen. Und dann verließ die ganzen alten Dogmen, was die Leute aus Babylon mitgebracht hat damals, diesen ganzen Talmud, den über Haufen geschmissen. Bei einer Gelegenheit sagte, ihr habt gehört, bei den Alten ist es gesagt, Matthäus 5, Vers 38, den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der gegen euch etwas antut, keinen Widerstand, hör mir zu, sondern wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt oder haut, dann halt ihm auch die andere hin. Weißt du, Jesus hat niemand kopiert, niemand nachgebabbelt, niemand nachgeäfft. Er war ein Original. Eine andere Geschichte, einen anderen Zusammenhang, aber du siehst, Jesus sagt, sei unerschrocken, sei kühn, lass ihn Recht haben. Wenn er glaubt, dass er Recht hat, dann ist das Ohrfeigen galt nur für die Synagoge. Wenn du einem Rabbiner, der älter war als du und der weiser war als du, wenn du widersprochen hast, der konnte zu dir kommen und dir eine Ohrfeige geben. Und das ist hier gemeint. Nicht, dass du dich auf der Straße dich prügeln lassen sollst. Das verstehen die meisten nicht. Die Leute, die die Bibel nicht kennen, die nicht in diese orientalische Denkweise sich hineinversetzen können, die denken alles Mögliche. Dann wären sie nur noch gewatschelt und sind Fußabstreifer von jedermann. Darum hat Jesus so geredet wie kein Mensch vor ihm. Weil er keine Menschenfurcht hatte, auch nicht von den Alten. Den Alten ist gesagt, hör mir zu. Johannes 7, Vers 44. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber keiner legte die Hand an ihn. Als die Gerichtsdiener, die Polizei kam, von den hohen Priestern und den Pharisäern und so weiter, die schreckten zurück. Und die kamen wieder zurück zu den hohen Priestern und die fragten, warum habt ihr nicht hergebracht diesen Herrn Jesus Christus? Der Gerichtsdiener antwortete, noch keiner hat so gesprochen wie er. Und da entgegneten ihnen die Pharisäer, habt ihr euch, oder die Pharisäer zu den Gerichtsdienern sagten, habt ihr euch auch von ihm in die Irre führen lassen? Ist auch keiner so geredet wie er? Ist etwa ein Oberer oder ein Oberster aus dem Hohen Rat, ist da jemand an Jesus gläubig? Beachtet ihn jemand von den Pharisäern? Glaubt jemand an ihn? Fragen sie. Und wir haben keine Ahnung. dass der Nikodemus, auch ein Mitglied des Hohen Rates, zu Jesus kam und Jesus lieb hatte. Und auch ein Josef von Arimathäa, der Jesus sein Grab zur Verfügung stellte, dass die so die stillen Nachfolger sind. Du glaubst gar nicht, Gott hat überall seine Leute, die stillen im Lande. Und das wusste Jesus. Es sind nicht alle verkehrt, es sind nicht alle verdorben. Was hat Jesus wirklich ausgemacht? Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Er war ein guter Volksredner, er fesselte seine Hörer. Die Leute waren so hingerissen seinen Worten. In Markus Kapitel 8, Vers 2 heißt es, in der Wüste haben tausende Tage lang ausgeharrt, 3 Tage lang ohne zu essen und trinken. Die Schriftgelehrten können sich mit Jesus als Rabbiner, als Redner nicht vergleichen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 7, Vers 29, und ich belege das alles mit der Bibel, was Jesus war. Mein Herz ist so voll von Jesus, ich bin so von Jesus begeistert, was er wirklich war. Matthäus 7, Vers 29, da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge voll Erstaunen und sagten, waren so erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrte, es hatte Hand und Fuß, mit dem konnte es was anfangen, da war was zu kauen dran und zu arbeiten. In Markus Kapitel 3, Vers 31, die Leute drängten sich um Jesus und sie wollten ihn berühren. Es waren so viele Leute in Markus Kapitel 4, Vers 1, dass er sogar vom Schiff aus predigen musste. Die Leute waren begeistert, wenn sie Jesus zuhörten. Und das war Jesus als Mensch. Er hat eine Ausstrahlung gehabt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir als Christen eine Ausstrahlung haben. Wir sind traurig. Oh, der christliche Glaube ist so schwer. Bruder Matthäus, du hast keine Ahnung. Verstehst du? Da wirst du keine Maus in dem Ofen vorlocken. Die Sache des Glaubens ist die fröhlichste Sache auf dieser Welt. Und der Kämmerer, als er sich bekehrte und tauften ließ, er zog fröhlich seine Straße weiter. Wo sind die Christen? Die Christen sollten fröhlicher und erlöster aussehen. Da würde viel mehr Leute an Christus glauben. Glaub mir das. Ja. Und die hören Jesus gerne zu, obwohl er radikal war, sehr hart gesprochen hat. Weh, weh, weh. 7-mal weh zu den Pharisäern, ihr Heuchler. Seine Rede berührte die Herzen der Menschen. Jesus war ein guter Rhetoriker, in aller Liebe, obwohl er nie Rhetorik studiert hat, wahrscheinlich. In Markus Kapitel 12, Vers 37, es war eine große Menschenmenge versammelt und sie hörten mit Freude Jesus zu. Verstehst du? Sie haben in die Hände geklatscht, sie haben Amen gerufen und Jesus sagt Amen, Amen. Und dann war er fertig, nochmals ein paar Mal Amen. Du musst eine richtige Pfingstversammlung mal erlebt haben. Verstehst du, denkst du, wo bist denn du? Die meisten Leute wissen nicht, was Pfingstversammlung ist. So die alten Pfingstversammlungen, was du kennst nur noch die charismatische Versammlung, wo nur vom lieben Heiland singt und so weiter. Aber richtige Pfingstversammlung ist, ja, da predigt sich ganz anders. Ich habe in Birmingham bei den farbigen Geschwistern mal gepredigt. Also 3 Wochen habe ich in England evangelisiert. Da stehen die farbigen Brüder auf. Pass doch, Amen, 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 gib's, sag's. Muss man sehen. So reden die. Da wirst du getragen. Da schwebst du. Und hier heißt es auch, da war eine große Freude. Mit Freude hat er gesprochen. Was wir hier lesen, weißt du, das ist nur ein schwaches Abbild von der Wortgewalt Jesu. Mit Freuden. Sie waren begeistert. Und es war eine große Freude, als Paulus sagte da den Leuten in Kleinasien, und nun wenden wir uns zu euch. Euch soll das Evangelium gepredigt werden. Evangelium ist eine glücklichste und fröhlichste Sache dieser Welt. Wir haben gesiegt. Halleluja. Aber, ja, Amen. Ja, ja, das ist wahr. Ich habe mal in meiner Gemeinde den Pfarrer von der Paulskirche in Frankfurt am Main gehabt. Der war bei uns, hat in unserer Gemeinde gesprochen. Und dann habe ich so einen alten Bruder, der sagt, Amen. Er hat was Gutes gesagt. Ich höre auf, ich werde bald aufhören. Nein, sagt, brach weiter. Der war nicht gewöhnt, dass man in der Kirche mitten in der Predigt Amen sagt. Das sind die Leute nicht gewöhnt. Die nicken mit dem Kopf vielleicht. Ja, aber das sagt, der aufsteht und sagt, gib ihm. Das sind Südländer natürlich, verstehst du, Italiener oder Spanier. Die sind noch emotionell, die können noch ihre Freude ausdrücken. Viele können die Freude gar nicht mehr ausdrücken. Und deshalb sind sie krank, haben Geschwüre im Magen und vieles andere mehr. In aller Liebe. Jesus kannte die alten Sprüche des Alten Testaments. Er betet Psalmen. Das war so sein Gebet. Die Psalmen Davids. Er war, obwohl er kein Dichter war, aber er hat ja so viele tolle Illustrationen und Gleichnisse parat gehabt. Er konnte die Propheten zitieren. Und vor allem, Jesus war ein Realist. Ein Realist, der war lebensnah. Der war, ja, er hat mitgespürt und ja, was die Leute denken, was die Leute empfinden. Und es war das Volk auf der Straße. Deshalb auch die ganzen Geschichten Jesu, die heute ja ganz hoch im Kurs stehen. Der verlorene Sohn, der sein Geld mit den Dirnen verbrachte und so weiter. Oder dann diese Witwe, die bittet und so weiter und bedrängt den Richter in Lukas 11, Vers 8. Die so unverschämt ist. Und Jesus zeigt uns, wenn du etwas haben willst, musst du unverschämt sein. Ja, nicht nur, bitte versuch's mal, ich versuch's nochmal. Die hat ihn bedrängt, den Richter. Und wenn du in deinem persönlichen Leben was haben willst, musst du selber machen. Selber hingehen, selber sagen, selber tun. Nicht jemand anders hinschicken. Und er kennt auch die Faulheit der Leute, die herumlungern. Diese Gleichnisse, die Gleichnisse Jesu beschreiben das Volk von der Straße. Die herumlungen, nichts zu tun haben, Langeweile haben. Und dann erzählte der eine, wird da gerufen und dann und dort gerufen. Er kannte die Situation. Er war am Puls des Volkes. Nicht in der Kirche, in geheiligten und gottgeweihten Räumen. Die gab es gar nicht. Die ersten Christen haben bis zum 2., 3. Jahrhundert keine eigene Gebäude gehabt, nach der Überlieferung. Die versammeln sich in den Häusern hin und her. Jesus kannte auch die ganzen Grausamkeiten, wie die Sklaven behandelt wurden, denn Palästina war damals ein besetztes Land. Er war nicht weltfremd. Seine Erzählungen machen deutlich, er weiß, was das Leben wirklich ist. Und er sagt auch, ja, obwohl er kein Schneider war, er hat gesagt, man flickt nicht am alten Kleid mit neuen Flecken, mit neuen Lappen. Ja, die ganze Flickerei. Er hält nichts von der ganzen Flickerei. Er weiß, wie man Brot backt. Sauerteig und so weiter und durchsäuert alles. Er weiß, wie man eine Hochzeit feiert und erzählt ganz tolle Geschichten über Hochzeit. Fast alle Himmelreisgleichnisse sind Hochzeitsgleichnisse. Wir reden von Hochzeit. Etwas ganz Großes, was da passiert. Für Jesus ist das Größte die Einfachheit in der Leistung. Etwas ganz Einfaches, nicht so Kompliziertes. Jesus lehrte das Selbstverständliche. Schau es seine Geschichten an. Der barmherzige Samariter, da kommt doch ein Pharisäer und fragt, Meister, wer ist mein Nächster? Dann sagt er, ich erzähle dir eine Geschichte. Und dann erzählt er von dem Leviten, von dem Priester und dem Samariter, dem Ausländer, der da nach Jerusalem pilgern. Oder liegt einer unter den Räubern und der Samariter hat ihm geholfen. Du kennst ja diese Geschichte. Und dann fragt der Herr, wer war sein Nächster? Wer war wirklich dem Mann, der unter den Räuber fiel, der Nächste? Dann sagt der Samariter, ja, und wer ist mein Nächster? Und dann sagt Jesus, und tu genau das Gleiche. Wenn du in den Himmel kommen willst, tu das Gleiche. Was die Natur dich lehrt, was dich das Leben lehrt, was das einfache Leben, nicht das kirchliche, religiöse Leben im Tempel oder in einer Kirche lehrt, sondern der Alltag, was sich der Alltag lehrt. Deshalb war Jesus 18 Jahre zu Hause in Nazareth, hat Häusler gebaut. Mit und in den Gleichnissen Jesus hat immer den Grund gelegt für das Reich Gottes. Jesus ging immer aus dem Natürlichen ins das Göttliche über. So wie die Natur ist, die Natur lehrt euch. Auch Paulus sagt euch, die Natur lehrt euch. Macht die Augen auf und geht mit offenen Augen durch diese Welt. Gottes Wahrheit ist die Wahrheit der Natur. Die Leute am Anfang haben keine Bibel gehabt. Nicht einmal ein kleines Fetzen von der Bibel, aber sie haben die Natur gehabt. In Römer 1 heißt es da, die Menschen wissen von Gott, was sie wissen sollten, die müssen nur die Augen aufmachen. Aber sie haben Gott nicht geehrt. Und sie wussten ganz genau, Gott ist in der Natur, Gott hat sich überall in der Natur verewigt. In jedem Baum siehst du die Dreieinigkeit, Wurzel, Stamm und Krone. In jedem Ei, das du morgens frühstückst, siehst du die Dreieinigkeit. Eischale, Eiweiß, Eigelb. Ja, ich kann noch weitermachen. Überall hat sich Gott verewigt in der Natur. Ja, ich glaube nicht an die Dreieinigkeit. Dann brauchst du nicht glauben. Dann glaubst du auch nicht an die Natur. Der Mensch besteht Seele, Geist und Leib. Auch diese Dreieinigkeit. Jesus war sehr natürlich, lebte in der Natur, verkündigte über die Natur die Grundwahrheiten des Lebens. Über die Natur kommst du zum Glauben, da brauchst du keinen großen Gott. Irgendwo, da stehst du nur da und sagst, wer hat das alles gemacht? Durch wen ist das alles entstanden? Diese Berge, das Leben, und das sich so vermehrt. Und wer hat diese Gesetze gemacht, die Naturgesetze? Wer hat das alles gemacht? Die Frau Merkel, der Bundestag. Ja. Stell dir mal vor, diesen Blödsinn, der Trump will Grönland kaufen. Ich glaube, der ist nicht mehr gescheit. In aller Liebe, verstehst du? Wer hat das alles gemacht? Jesus redet vom Weizenkorn. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Alles muss den Weg des Todes gehen. Und jetzt möchte ich ein paar Wahrheiten sagen, was Jesus gelehrt hat. Damals sind die Leute viel mehr mit dem Tod konfrontiert gewesen. Ja, jeder muss den Weg des Todes gehen. Der Tod ist unvermeidlich, unausweichlich, alternativlos. Wir müssen alle sterben. Ob es glaubst oder nicht. Ob du ein Jude bist, Christ bist, Moslem bist, Buddhist bist. Ob du gebildet oder ungebildet bist. Ob du gar nichts bist. Wir müssen den Weg des Todes gehen. In Johannes 12, Vers 24 sagt der Herr Jesus, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, heißt es auf Deutsch. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es eine reiche Frucht. Wenn du aus deinem Leben was machen möchtest, soll es bereit sein zum Sterben. Ja, hast richtig gehört. Bereit sein zum Sterben. Das Leben ist Werden und Vergehen. Tod und Leben gehört zusammen. Der Tod ist der Anfang des neuen Lebens, des neuen Wesens. Das Leben ist Saat und Ernte, und Jesus sagt, das wird nicht aufhören, solange es Himmel und Erde gibt. Und mit diesen Naturbildern hat hier und den Naturvorgängen hat der Herr Jesus alles so geistlich gedeutet. Wie war Jesus wirklich? Wie war seine Persönlichkeit? Ja, er sagt, von nichts kommt nichts. Es wächst, es entwickelt sich, und das heißt es zuerst mal, als er da redet, über das geistliche Wachstum, zuerst ist Halm, dann ist die Ehre, dann ist die Frucht drin. Ja. Alles ist aufeinander abgestimmt. Auch dein und mein und unser Leben ist so aufeinander abgestimmt. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir vollkommen egal. Aber es ist so. Du gehst schlafen, stehst wieder auf. Gehst schlafen, stehst wieder auf. Und so geht es auch im Reich Gottes. Man wird nicht mit einem Schlag vollendet. Jetzt habe ich mich bekehrt, bin getauft worden. Halleluja! Nein. Jesus sagt in Markus Kapitel 4, Vers 26, er sagt, mit dem Reich Gottes ist so wie mit einem Mann, der Samen auf dem Acker säte. Das ist die Geschichte vom vielfältigen Acker. Mein Werden ist abhängig von der Bodenbeschaffung oder Beschaffenheit und natürlich von meiner Herzensbeschaffenheit. Wie ist mein Herz? Bin ich offen, ehrlich, aufrichtig, klar, deutlich? Dann kann der Same schnell aufgehen. Aber bin ich berechnend? Wem nützt das alles, verstehst du? Und dann immer wieder fragen, wem nützt das? Man soll nicht enttäuscht sein, hat Jesus gelehrt, von der Kleinheit am Anfang, von der Schwachheit, von der Unscheinbarkeit. Wenn ich es erzähle, du sollst anfangen zu predigen und aus der Bibel vorzulesen, ich werde nie vergessen, oder mir fiel das ein, wie es bei mir angefangen hat. Mein Pastor hat mich einfach plumpsen lassen, der hat gesagt, ich fahre in Urlaub, ich muss fort, könntest du die Bibel, die Gebetsstunde leiten? Ich habe mich so schön vorbereitet, ich weiß noch, meine erste Predigt über Abraham, Vater des Glaubens, habe so viel, und ich habe getestet, im Badezimmer habe ich mir vorgelesen und auf die Uhr geguckt, wie lange ich brauche, dass ich auf meine 20 Minuten komme. Du, und als ich anfing zu predigen, was dann passierte, die Zeilen fingen mir an zu schwimmen. Ich konnte nicht mehr lesen. Und ich habe gesagt, Geschwister, lass uns auf die Knie gehen und beten. In 3 Minuten war meine erste Predigt fertig. Das war Kurzpredigt. In 3 Minuten. Aber dann habe ich gelernt, ich muss mich konzentrieren, ich muss auswendig lernen. Dann habe ich angefangen, die Sachen auswendig zu lernen. Mein Umriss, dass ich weiß, was da, und dann nur noch Stichworte, nicht nur die ganze Predigt ausgeschrieben. Wir lernen. Er nahm zu an Gnade und Weisheit. Das war Jesus. Ja, alles fängt ganz klein an, unscheinbar, unbedeutend. bedeutend. Und Jesus sagt immer, das Himmelreich ist gleich. Es verfällt sich, es fällt in der Erde, ist so schwach. Und dann kamen Leute zurück. Der Pastor kam zurück und er fragte, wie war der Andacht von Johannes Matthäus? Die war so gesegnet, wir sind gleich auf die Knie gegangen. Ja, ich habe gesagt, Geschwister, der Herr ist hier, der Herr ist gut. Was mir ganz noch schnell eingefallen in ein paar Minuten. Lass uns auf die Knie gehen. Ja, und war gut. Ich bin begeistert gewesen von meiner ersten Predigt. Obwohl ich gedacht habe, Mensch, nächstes Mal muss ich besser konzentrieren. Jesus beschreibt praktisch und anschaulich das Leben. Er sagt, der Weinstock und die Rebe, die müssen zusammenbleiben, zusammenhalten. Losgelöste Rebe verwelkt. Ja, was hat Jesus ausgezeichnet? Das ist mein Thema heute Nachmittag. Sein Geist. Es war ein umfassender Geist. Er konnte den Menschen von innen, er wusste, was ein Mensch denkt, weil er sich selber kannte. Wenn du dich selbst kennst, weißt du, was die anderen Menschen auch kennen. Du bist der Psychologe. Wenn du weißt, wovor du Angst hast, davor haben auch die anderen Angst. Und ich habe eines in meinem Leben entdeckt. Ja, was mich beschäftigt, das kann ich auch anderen rüberbringen und anderen weitersagen. Was mein Problem ist, darüber rede ich, darüber spreche ich, das ist ein Teil meines Lebens. Und so Jesus kannte die Probleme seiner Leute. Er wusste, was in den Menschen drin ist. Er hat die Leute beobachtet. Er sieht da am Gotteskasten und sieht, wie die Leute Geld reinschmeißen. Da schmeißt ein Pharisäer und dann, da wird ein Schofarhorn gleich geblasen. Da hat er wieder was Gutes getan. Und dann schmeißt eine arme Witwe 2 Groschen rein. Und dann sagt er, guck mal, die hat am allermeisten gegeben. Ihr habt aus eurem Überfluss gegeben und die hat aus ihrem Mangel gegeben. Jesus schaut, aus was sind deine Motive? Gibst du es aus Herzen oder nur um zu scheinen? Ich habe einen lieben Bruder gehabt, mal in Stuttgart. Das war ganz am Anfang meines Dienstes. Dann, ja, wir nehmen Opfer auf, dann steht er da über sein Knie, nimmt einen 100-D-Mark-Schein und plättet. Und streicht. Weißt, dass jeder sollte sehen, dass er 100 D-Mark damals gespendet hat. Weißt du, was ich gemacht habe? Bin auch bald wie Jesus. Ich habe von Jesus viel gelernt. Ich bin rausgegangen, habe aus dem Opfer den 100-Mark-Schein rausgenommen. Ich habe gesagt, Bruder, den kannst du behalten. Ich möchte nicht dein Geld haben, auch wenn ich das Geld brauche und die Miete bezahlen muss und alles und so weiter und ich noch gar kein Gehalt hatte und dergleichen. Aber ich möchte nicht gekauft werden. Ich habe so schon damals als junger Christ, junger Pastor wie Jesus gehandelt. Jesus war am Opferkasten, er hat die Menschen beobachtet, er hat die Kinder verstanden. Ich habe einfach gelernt mal irgendwo, wenn du zu einem Kind sprechen kannst und ein Kind dich versteht, dann werden dich auch die Erwachsenen verstehen. Was glaubst du, warum die Bildzeitung so gekauft wird und so gerne gelesen wird? Weil sie auf 12-Jährige zugeschnitten ist. 12-Jährige. Wenn ein 12-Jähriger dich versteht, dann versteht auch ein Doktor und Professor, der ist auch nicht gescheiter als ein 12-Jähriger. Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, wer einem Kind dient, der dient mir, sagt Jesus. Jesus war ein hervorragender Pädagoge. Er hat anschaulich die Leute gelehrt, lebensnah, bildhaft, plastisch. Die konnten sich vorstellen, ja, das ist mein Problem. So, genau so ist das. In Matthäus 18, Vers 2, da ist eine Frage. Wer ist im Himmel der Größte? Und weißt du, was der Herr Jesus macht? Nicht der Pastor und der hohe Priester. Da nimmt er ein Kind, stellt in ihre Mitte. Jesus, sehr plastisch gelehrt, sehr anschaulich gelehrt. Wer solch ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Matthäus 22, Vers 19. Jesus erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze. Auch wieder so plastisch. Nimmt das Geld und sagt, schau, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Jesus geht den Nahen oder man kann sich ihm nähern und in der Nähe begegnen und man kann ihn auch in der Ferne begegnen. Ich denke nur an die Samariterin, Johannes 4, Vers 7. Er sagt, gib mir zu trinken. Und durch dieses praktische Nahe, gib mir was zu trinken, sagte, wenn du wüsstest, wer dich jetzt um Wasser bittet, den würdest du um lebendiges Wasser bitten. Also durch das Nähe, was gerade da ist, erweitert das Ding aus und macht durch seinen Glauben, seine Theologie, und du würdest lebendiges Wasser bekommen. Er geht vom Kleinen zum Großen. Wie bei der Ehebrecherin. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sie wollten Jesus nur auf die Probe stellen. Und glaub mir, die Menschen wollen dich heute auf die Probe stellen, weil Jesus in dir ist. Das ist das Problem. Sie wollen dich auf die Probe stellen. Bist du wirklich echt? Bist du wahrhaftig? Sei so wie Jesus, ganz natürlich, so selbstverständlich. Jetzt pass auf, nochmal was. Jesus hat viele Leute, die von ihm was wollten, stehen gelassen. Das kannst du nicht verstehen als frommer Christ, als so lieben Heilandsmensch. Du wirst das nicht verstehen. Jesus ließ die Leute stehen. Die haben ihm Fragen gestellt und er hat sie stehen gelassen. Er ging weiter, hat auf sie gar nicht reagiert. Aber die Leute, die was von ihm wissen wollten, die aufrichtig waren, er lässt dem Aufrichtigen gelingen. Das ist Jesus. In Lukas 10, Vers 29 lesen wir, ein Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Wer mein Nächster ist, erzählt das Gleichnis und dann sagt, mach genau das Gleiche. Du weißt ja, was Gott will. Und wenn du weißt, was Gott will, bleib es. Jesus lehrte etwas. Und das ist das Besondere an Jesus, selber zu machen. Hat für die Leute nichts gemacht. Hat keinen geheilt. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und wenn du von Gott die Vergebung der Sünden haben willst, und ich sage dir eine große Wahrheit, vielleicht bist du geschockt, du wirst keine Vergebung der Sünden bekommen, wenn du nicht vergibst. Im Vater unser beten wir, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn wir nicht vergeben, erwarte nicht, dass Gott es dir vergibt. Und das hat Jesus gelehrt. Bei Jesus ist unsere Sündenvergebung mit der Vergebungsbereitschaft gekoppelt. Vergib deiner Nachbarin, deiner Freundin, deiner Schwester, deinen Eltern, was weiß ich wem. Das ist eine ganze Menge. Wenn du anfängst mal zu vergeben, wirst mit dem Vergeben nicht fertig, wirst bis morgen früh noch zu arbeiten haben. Noch was, damit wir wissen, wer Jesus ist und auch das richtige Bild von Jesus haben. Jesus war kein Sozialreformer, kein Weltverbesserer. Halt dich fest. Und das wollte auch niemals sein. Durch seine Wunder hat er die Armut nicht abgeschafft. Und als der römische Hauptmann für seinen Knecht, für einen Sklaven betete, da hat er die Sklaverei nicht abgeschafft. Jesus hat die Armut nicht abgeschafft und Jesus hat auch die Sklaverei nicht abgeschafft. Und gesagt, du, jetzt hat der Herr Gott ihn geheilt, lass ihn frei. Jesus lehrte nur eins, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und er ging weiter. Jesus hat die Theologie dieser Welt zunichte gemacht. Er hat uns nicht nur von den Sünden erlöst, er hat uns auch von der Theologie, von der Gotteslehre erlöst und den Theologen das Maul gestopft. Denn die sind schlimmer wie der Teufel manchmal. Er hat so wenig Theologisches in sich selbst, in seinen Predigten. Er sagt, das Himmelreich ist gleich, schau die Natur an. Ja, er hat uns Gott nahegebracht auf unkonventionelle Art und Weise. Ja, Jesus war ein Zimmermannssohn, ein einfacher Handwerker. Jesus war äußerlich ein Jude. Er hat seine Identität nicht verleugnet. Ich bin was Besonderes. Die Samariterin am Brunnen erkennt ihn. Und du bist ein Jude und fragst mich als Samariterin um Wasser. Was hat Jesus ausgezeichnet? Was hat ihn so besonders gemacht? Ganz schnell, er hat ein reines Herz gehabt. Er war ohne Sünde, er war sinnlos und er war unkompliziert. Jetzt weißt du, wenn du Christ sein willst, so sein wie Jesus, wäre unkompliziert. Nicht so verschnörkelt und verschachtelt und was weiß ich auch. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Sieh die Welt mit den Augen Gottes, wie Gott die Welt sieht. Nicht wie der Pfarrer oder wie der Herr Papst oder wie, was weiß ich, die Politiker sehen. Gott sieht die Welt sehr gut an. Weißt du, wir schimpfen auf diese Welt, das ist das System. Aber die Welt ist schön. Und Gott sagte, als die Schöpfung fertig war, es war sehr gut. Und alles, was in dieser Welt passiert, durch Gott, nicht durch die Menschen, durch Gott. Die anderen wollen nur Geld rausschlachten und schlagen. Aber was durch Gott passiert, es ist sehr gut. Die Schöpfung ist sehr gut. Was hat Jesus ausgezeichnet? Er hat Erbarmen mit den Menschen. Markus 8, Vers 2, er sagt, mich jammert's, die Kranken, sie jammert mich. Und er heilte sie alle und aus allen, die vom Satan überwältigt waren. Und hör mir gut zu. Jesus hilft denen, die von Satan überwältigt waren. Und wenn du irgendjemand helfen möchtest, solltest fragen, ist er vom Satan überwältigt? Die meisten sind nur blöd und dumm, naiv. Aber sie sind vom Satan nicht überwältigt. Und du musst immer fragen, ja, will er oder kann er nicht? Und das ist der Schlüssel. Mit denen, die von Römern überwältigt waren, hat er nicht befreit vom Joch Roms. Ja, die Gunst Gottes verspielt haben, denen hat er nicht geholfen. Die nicht im Willen Gottes waren, die sich von Gott weggetrieben haben, denen hat er nicht geholfen. Wisst ihr nicht, dass ich in das sein muss, was meines Vaters ist? Und Jesus war bereit, als die Schweinehirten kamen, damals in Gardara wegzugehen. Die wollten es nicht, dann bitte, ich gehe weiter. Es gibt genug Menschen auf dieser Welt. Jesus konnte vergeben. Auch als sterbender Heiland. Vater, vergib ihnen, bittet er am Kreuz. Lukas 23, Vers 34. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Alle Schätze dieser Welt lagen ihm zu Füßen. Legionen von Engeln hätten ihm dienen können. Aber hat diese Dinge nicht in Anspruch genommen, weil er hatte eine Vision für sein Leben gehabt. Er wusste, wozu er hier in dieser Welt hineingekommen ist. Und er dankte dem Vater. Jesus ist ein dankbarer Mensch. Gott dankbar. Hat den Menschen kaum gedankt. Lese ich nirgendwo, dass er gesagt hat, Martha, du hast gut gekocht heute. Und, was weiß ich, aber er hat Gott gedankt. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und dankte. Er nahm das Brot beim Abendmahl und dankte. Er steht am Grab von Lazarus und dankte. Vater, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann hat er gehandelt. Wir erleben Gott, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Sein Leben ist von Dankbarkeit geprägt. Und was ist das Besondere noch an Jesus? Er hat sich selbst verleugnet, hat von anderen nichts verlangt, was er selber nicht getan hätte. Wir verlangen immer was viel von anderen, was wir nicht tun wollen, das sollen die anderen tun. Nein, Jesus tat zuerst das, was er von anderen erwartete. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er hat sich selbst nicht für wichtig genommen, sich selbst nicht geschont. Er suchte nicht das Seine, seinen Vorteil und hat nicht immer gleich berechnet, nützt es mir was, wenn ich den erwähle oder den erwähle? Nützt es mir was, wenn der reiche Jüngling jetzt alles verkauft und mir nachfolgt? Er war nicht eigennützig wie diese Welt. Er suchte nicht seine Nutzen. Er hatte an sich selbst kein Gefallen. Er setzte sich für andere ein. Was würde Jesus tun? Frag mal einmal in deinem Leben, in deiner Situation, wo du vielleicht ein Problem hast. Noch ganz schnell ein anderer Gedanke. Jesus war ein Mensch des Gebets, hat manche Nacht durchgebetet, Lukas 2, Vers 12. Er hatte eine herzliche Teilnahme, als er hörte, dass jemand leiden, den der Herr lieb hat. Dein Bruder Lazarus ist, oder mein Bruder Lazarus ist tot. Ihm gingen die Augen über, dass er weinte. Jesus konnte weinen. Er weinte mit den Weinenden. Er hatte Geduld wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde, klagte nicht, beschwerte sich nicht, rebellierte nicht gegen Gott. Warum lässt du mir das alles zu? Warum muss ich da durch? Er trug sein Kreuz gelassen, Johannes 19, Vers 7, bis nach Golgatha. Ja, bis sein Erdenleben zu Ende war. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Und Gott braucht Freiwillige, auch wenn wir zu Gott gehen wollen. Ich will zum Heiland. Bin bereit. Verstehst du? Er hadelte nicht mit seinem Schicksal. Er suchte die Ehre Gottes, trachtete nach dem Reich Gottes. Hör, lies mal das Evangelium. Er hörte auf zu leben, als er merkte, jetzt bin ich fertig. Es ist vollbracht. Oder es ist getan. Alles, was ihm aufgetragen war, das, wozu er bestimmt war, wozu er berufen war, alles ist getan. Fertig. Ja. Und wir sollten auf unser Leben achten. Und ich sag's immer wieder den Leuten, macht einen Vorsorgevertrag und so weiter, was alles passieren muss, wenn ihr ins Krankenhaus kommt. Nicht, dass der Herr Doktor anfängt an euch zu schnipseln. Euer Leben gehört euch und nicht dem Krankenhaus. Die verdienen dann an den Organen. Die verdienen ins Krankenhaus. Die wollen dein Leben verlängern, damit sie noch ein bisschen mehr Rendite rausbekommen. Du solltest bereit sein, wenn du merkst, mein Leben ist zu Ende. Und dann, du sagst, Herr, ich gehe nach Hause, bestell dein Haus, steht in der Bibel immer wieder. regel deine Verhältnisse. Jesus regelt, noch am Kreuz regelt er die Verhältnisse, Familienverhältnisse. Vergibt den Schuldigern, tröstet noch nebenbei da den einen Schächer, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Und dann ließ er sich bewusst in die Hände Gottes fallen. Das ist alles. Lieber Heiland, wir haben heute von dir gelernt, so viel. Wir haben gesehen, wie du als Mensch warst, wie du auf der Erde gewirkt, gewandelt bist. Wir haben gelebt und gesehen, wie du gelebt hast. Du lebtest in den Willen Gottes aus, hast den Auftrag des Herrn erfüllt. Halleluja, du warst für uns ein großes Vorbild. Heiland, hilf uns, so zu werden wie du. Gib mir ein Herz, gib uns ein Herz wie deins. Lass uns Originale werden, so wie du ein Original warst, Herr Jesus Christus. Voller Liebe, voller Hingabe, voller Gottvertrauen. Damit wir verbindlich weiterleben und Vorbilder sind für unsere Mitmenschen, wo wir sind, dass wir auch sterben können und sagen können, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Danke, Vater, für dieses Leben, das du mir gegeben hast. Dein Heiliger Geist möchte und möge meinen und unseren Schwachheiten helfen, zu der vollen geistlichen Reife in Christus zu werden. Jesus, segne jetzt all die Hörer, die jetzt die Botschaft gehört haben oder noch hören werden. Sei du mit ihnen und lass sie so werden, wie du warst, Herr Jesus, dass sie von dir lernen, dich kopieren und niemand anders auf dieser Welt. Amen. Preis Gott.